Thema der heutigen Sendung ist, wie gesagt, Renten. Vielleicht ein Satz dazu. Die Leute werden zu alt. Das ist so ein bisschen die Prognose. Die Leute werden in dieser Gesellschaft zu alt. Jetzt muss man sich ein bisschen fragen, wofür. Und das Erste ist natürlich, sind denn damit alle gemeint? Also so Leute, die wirklich Geld haben, die sind doch eigentlich nicht so alt, denn die haben ja Vermögen. Die können sich selbst über Wasser halten. Wer ist denn gemeint? Wer ist denn eigentlich zu alt? Naja, die Rentner. Das sind die Leute, die auf Geld angewiesen sind. Dazu müssen wir gleich noch ein bisschen was sagen. Und jetzt hatte der Staat dieses Problem ins Auge gefasst und tut auch gleich was dazu, nämlich er startet eine Rentenreform. Wir fangen aber nochmal ganz vorne an. Was ist denn jetzt die Begründung? Die Begründung liegt irgendwie in der Demografie, in der Bevölkerungsentwicklung. Heinz, die Leute wären zu alt.
Tja. Ich will mal noch ein paar einführende Worte zum Thema sagen. Die Rente ist sicher, Zitat Norbert Blüm und seine Kollegen. Norbert Blüm, kann man sich ja vielleicht noch erinnern, das war der Arbeits- und Sozialminister, der langjährige unter der Regierung Helmut Kohl. Und der ist unter anderem für diesen Spruch da bekannt geworden, den er unter anderem auch an Hauswände hat plakatieren lassen. Eins ist sicher, die Rente. So ungefähr wie die Bundesbahn hat plakatieren lassen, alle reden vom Wetter, wir nicht oder so ähnlich. Ich muss sagen, mir war seinerzeit da schon immer ziemlich mulmig zumute, wenn ich diese Selbstanpreisung von dem Kollegen Blüm zur Kenntnis genommen habe. Weil, wenn das schon so eine Selbstverständlichkeit sein soll, dass die Rente sicher ist, dass das Auskommen im Alter gewährleistet ist, warum muss man das dann noch so plakativ beteuern und beschwören? Das hat mich damals schon verdächtig gemacht. In der Zwischenzeit ist der Norbert Blüm bekanntlich längst abgetreten von der politischen Bühne und heutzutage profiliert er sich gewissermaßen als seine Nachfolger. Er kann sie gar nicht verstehen. Seine Nachfolger, also sowohl die jetzige rot-grüne Regierung als auch die jetzige christdemokratische Opposition. Also die Nachfolger von dem Kollegen Blüm, die haben ja in der Tat mit der Rente etwas anderes zu vermelden oder von der Rente etwas anderes zu vermelden. Es wäre läppisch, heutzutage mit dem Slogan anzutreten, die Rente ist sicher. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist eine richtige Propaganda von oben, des Inhalts. Auweia, weia, weia. Die Rente, und zwar sowohl für die jetzigen Rentner, als auch für die jetzigen Beitragszahler und späteren Rentner. Mensch, da ist vielleicht was im Busch. Da muss man sich vielleicht Sorgen drum machen. Und so weiter und so zu. Das ist die heutige Linie der Besprechung.
Genau, Tenor von oben ist ungefähr so viel wie zwei Junge schleppen einen Alten durch. Das kann ja nicht gut gehen. Die Alten werden immer älter und essen uns zu viel, also werden zu alt, wollen zu viel Leistung haben, zu viel Leistung aus den Sozialleistungen einstecken und immer weniger füllen diesen Topf. Das ist so ungefähr der Tenor.
Ja. Zu dem Bild, wer da wen durch die Weltgegend schleppt, komme ich gleich noch. Erstmal will ich auf Folgendes aufmerksam machen. Es hat sich eingebürgert heutzutage bei den Nachfolgern des Norbert Blüm zu sagen, es ist ja gut und schön, dass die Menschen heute älter werden, aber so gewissermaßen herzlichen Glückwunsch, dass ihr heute nicht mehr schon im Durchschnitt mit 59 abkratzt, wie man es zum Beispiel aus dem marktwirtschaftlich gewendeten Russland vermeldet bekommt. Das soll das Durchschnittsalter für Männer, seit dort Kapitalismus herrscht, auf 59 Jahre heruntergegangen sein. Hierzulande ist das erstmal, wird man quasi beglückwünscht. Ihr lebt länger, Leute. So, jetzt fällt mir auf, anstatt dass dann nach dieser Feststellung, von mir aus auch nach dieser Beglückwünschung, ihr lebt länger, Leute, ein Punkt gemacht wird. Und damit wäre die Feststellung zu Ende. Ist diese Feststellung bloß der Auftakt, um ein Komma zu machen und nach dem Komma zu sagen, aber, ein großes, dickes Aber. Ihr lebt länger, Leute, aber. Jetzt will ich mal darauf aufmerksam machen, dass dieses Aber kommt und dass die Feststellung, die Leute leben länger, nur deswegen gemacht wird, um dieses dicke Aber anzuschließen. Das ist für sich genommen schon mal ein Skandal. Die Leute, die länger leben, die werden sofort nach diesem Aber im nächsten Atemzug als eine einzige Last besprochen, als eine Angelegenheit, die der Rest der Gesellschaft sich überhaupt nicht leisten kann. Also das ist vielleicht eine wunderbare Ansprache. Liebe Leute, ihr habt Glück gehabt, habt's gut getroffen, ihr werdet älter, aber in dieser Eigenschaft seid ihr eine einzigste Last. Na gut, und dann geht die Sache.
Also der erste Merker, den du setzen möchtest, ist so, diese Gesellschaft, die hat offensichtlich damit ein Problem, dass Leute lange leben.
Ja, genau darauf will ich deuten. Und dieses Problem wird ja gar nicht etwa bloß so verschämt vorgebracht. Nein, im Gegenteil, das wird ganz offensiv vorgebracht. Und die Matadore dieses Rentensystems, dieses Wirtschaftssystems, die haben scheinbar nicht das Problem, dass sie sich dafür schämen müssten, wenn sie sagen, ihre Leute leben länger und das macht ihnen ein Wahnsinnsproblem. Nein, die gehen ziemlich dreist zu Werke und sagen, hey, ihr Deutschen, ihr lebt zu lang mit eurem quasi unverschämt langen Leben, wo ihr ja versorgt sein wollt, da macht ihr dem Rest, dem ganzen großen Rest dieses Ladens namens Deutschland, dieses Standorts namens Deutschland, Probleme, die gehen auf keine Kuhhaut. Das ist die Ansprachsweise. Naja, und da hast du ja vorhin schon einen lustigen Merker gesetzt. Obwohl diese Ansprachweise so pauschal daherkommt und sagt, hey, ihr alle, ihr Deutschen, ihr werdet zu alt. Merkt man sofort, es sind gar nicht alle einzelnen Leute gemeint, die in diesem Kollektiv namens Wir Deutschen drinne sind. Kein Mensch sagt ja zum Beispiel, hey Generaldirektor, du wirst zu alt, das ist ein Problem. Kein Mensch sagt, hey du Grundeigentümer, du wirst zu alt, das macht ein Problem. Nein, diejenigen Leute, die nicht von Rente leben, weil sie eigenes Eigentum haben, weil sie genug eigenes Geld haben, was sie gar nicht alles verkonsumieren können, die genug eigenes Geld haben, um, wie man so schön sagt, dieses Geld für sich arbeiten zu lassen. Also Leute, die keine Renten beziehen, sondern die Rentiers sind, die sind todsicher nicht gemeint mit, sie werden zu alt und verursachen darüber ein Problem für den ganzen Rest der Mannschaft. Auch Politiker, kein Schwein sagt, hey, ihr Politiker, ihr lebt zu lang und darüber seid ihr eine Last dieser Gesellschaft. Also es ist sonnenklar, gemeint sind die Minderbemittelten, die nicht gerade besser verdienenden Leute, also die meisten mal wieder, die meisten Leute in dieser Gesellschaft, die auf das gesetzliche Rentenwesen angewiesen sind, die auch ihr Lebtag zwangsweise da eingezahlt haben. Arme Leute sind gemeint als, die werden zu alt.
Und da ist das Argument jetzt, die werden zu alt, da ist das Argument jetzt, wir haben nicht mehr genug für euch. So eine Art Knappheit wird da behauptet. Wird behauptet, ist der Topf, aus dem ihr alle schöpft, ihr Rentner, der ist schon fast leer, es zahlen nicht genug ein, ihr könnt da nicht dauernd was rausholen. Dieses Knappheitsargument, wenn man das mal sich genauer betrachtet, hält es stand? Also ist es wirklich so, ist das eine Gesellschaft hier, in der alles knapp ist?
Ja, also die Vorstellung, die aufgerufen wird, das ist jetzt die du schon erwähnt hast, diese herrlichen Schaubilder mit heutzutage müssen zwei Junge einen Alten auf dem Buckel tragen. Da wird es ja direkt in diesen bescheuerten Schaubildern wird es ja direkt als Last ausgedrückt. Und das wird immer schlimmer, demnächst muss ein Junger gleich zwei Alte als Last durch die Welt schleppen und unter der Last bricht er schier zusammen. Ne? Das sind diese Bilder und die sind eine ganz gerechte, populäre Ausdrucksweise für den Gedanken, der da dahinter steht. Der Gedanke, der konstruiert sich ja eine Schere zurecht. Einerseits, die Alten leben länger. Einerseits, das Kinderwerfverhalten der jüngeren Generation in Deutschland oder durch die Deutschen lässt zu wünschen übrig, sodass zu wenig aktiver Arbeiternachwuchs nachkommt. Und dann haben sie diese Schere und dann muss der Junge immer mehr Alte auf seinem Buckel durch die Welt schleifen. Naja, es ist so, wie du angedeutet hast. Damit wird so getan, als wäre die Versorgung der Alten der Zweck, der dann aber leider Gottes an der Knappheit vorhandener Güter scheitert. Und das ist, würde ich mal behaupten, von A bis Z eine verlogene Vorstellung.
Also verlogen ist daran, dass die Güter knapp sind?
Das ist schon mal das Erste. Ein Mangel an Gütern in der globalisierten Wirtschaft des, was haben wir jetzt, des 21. Jahrhunderts oder so.
Des 21. Jahr.
Ja. Ganz oberdeutlich wird der Unfug dieser Vorstellung gerade immer dann, wenn Krise ist, und das haben wir jetzt ja schon einige Zeit vorliegen, in der Krise gibt es nämlich Halden, ganze Halden von bereits fertig fabrizierten Gütern, Autohalden, ansonsten auch agrarpolitisch Fleischberge, Milchseen, was weiß ich, was es da alles gibt. Es ist eine groteske Vorstellung, zu sagen, es gibt zu wenig an nützlichem Zeug. Es gibt sogar zu viel, aber zu viel nicht gemessen daran, dass es nicht genug Leute gäbe, die das brauchen könnten, sondern gemessen daran, dass besagte Leute, die das brauchen könnten, zu wenig Geld haben, um den Eigentümern dieser schönen Sachen ihren Gewinn zu versilbern.
Also die Gesellschaft ist reich. Es gibt, wie du sagst, Autohalden, Milchseen, Butterberge. Also es ist alles im Überfluss da. Die ganzen Kaufhäuser sind voll mit Sachen, die gar nicht abgesetzt werden. An den Gütern liegt es nicht. Sind es vielleicht einfach zu wenig Arbeitskräfte, sodass man sagen könnte, naja, es gibt zu wenig Leute, die die Alten versorgen können?
Tja. Also wenn das tatsächlich so wäre, was wir gerade abgehandelt haben, als unzutreffend. Also wenn es wirklich so wäre, dass es einen Mangel an Gütern gäbe, ja bitte sehr, die Abhilfe für einen solchen Mangel ist Produktion. Dann muss man das herstellen, was fehlt. Und die nötigen Arbeitskräfte, um zusätzliches Zeug, wenn es denn darum ginge, herzustellen, ja bitteschön, die hat man doch auch. Es heißt doch immer, 10% der aktiven deutschen Bevölkerung sind arbeitslos. Also die Arbeitslosenquote ist seit Jahren immer irgend so etwas um die 10% herum. Also die Kapazität an Menschen, die arbeiten können und wenn man sie bloß arbeiten ließe, zusätzliches Zeug fabrizieren, die mit dem zusätzlichen Zeug kann man dann die älter werdenden Rentner doch locker durchfüttern. Das kann auch wieder nicht das Problem sein. Und schließlich, Mangel ist todsicher auch nicht gegeben an technischen Mitteln der Produktion. Es gibt doch jede Menge Hightech-Angelegenheiten heutzutage. Und ihre Erfinder, ihre Fabrikanten, ihre Eigentümer, die werden ja nicht müde, Reklame dafür zu machen, wie wunderbar produktiv dieses neumodische Zeug da ist. Wie sehr ist die Produktivkraft der Arbeit erhöht. Und auch hier kann man wieder feststellen, gerade in diesem marktwirtschaftlichen Zustand namens Wirtschaftskrise, da wird lauter so Zeug, lauter wunderbar produktive Maschinerie eventuell zugesperrt, weil die Firma pleite gemacht hat. Und dann steht das Zeug in der Fabrikhalle rum, wäre zum Produzieren vorhanden, aber es wird nicht gemacht, weil die marktwirtschaftliche Rechnungsweise diesen Betrieb zum Untergang in der Konkurrenz verurteilt hat. Also von wegen Knappheit. Hint und vorne nichts von Knappheit zu bemerken.
Wir haben also eine reiche Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die einerseits genug Güter produziert, um alle zu versorgen, die genug Arbeitskräfte hat, ja, die sogar Arbeitskräfte freistellt, Leute, die gar nicht mehr an der Produktion beteiligt sind und die ihre Alten, ich sage jetzt mal, so gut medizinisch, technisch versorgt, dass die auch noch richtig alt werden. Also die Armut ist es in dem Sinne nicht. Die Gesellschaft ist reich genug. Wie passt denn das aber jetzt zusammen? Der Reichtum der Gesellschaft einerseits und andererseits die Behauptung der Betreiber der Sozialkassen, also der Regierung, die Behauptung andererseits, ja, es ist nicht genug für die Alten da.
Ja, also du hast ja schon eine Andeutung jetzt gemacht. An dem Schicksal, was heutige Rentner erfahren, kann man noch einmal entnehmen, dass einerseits diese Gesellschaft reich ist, dass aber andererseits die Sorte Reichtum, die in dieser Gesellschaft zählt, mit der Versorgung der meisten Leute gar nichts zu tun hat. Dass diese Sorte Reichtum, die etwas zählt, für ganz was anderes vorgesehen ist, als Leute durchzufüttern. Meinetwegen auch solche, die nicht mehr arbeiten können. Ja, bitte sehr. Warum können sie denn nicht mehr arbeiten, obwohl sie älter werden? Naja, heutzutage werden die sogenannten Frührentner ja heftig geschmäht dafür, dass irgendwann einmal Betriebe, die Leute loswerden wollten, zusammen mit der Gewerkschaft auf die Idee verfallen sind, sie könnten Leute loswerden darüber, dass sie ältere Arbeitnehmer per Frühverrentung aus der Fabrik loswerden. Diese Leute werden ja heutzutage heftig gescholten, insofern ganz zu Unrecht, als das war eine hochoffizielle Abmachung, die von den seinerzeitigen Sozialpolitikern auch durchaus unterstützt worden ist, im Sinne von Leute, die Anfang der 50 sind oder so etwas und ein Arbeitsleben in einer marktwirtschaftlichen Fabrik hinter sich haben, über die kann man das Generalurteil fällen, die haben mit ihrer Arbeitskraft haben die auch ziemlich viel von ihrer Gesundheit in dieser Fabrik drinnen gelassen. Die sind ziemlich verschlissen von einem solchen Arbeitsleben. Und wenn man sowieso Leute loswerden will als Betrieb, dann ist es sehr zweckmäßig, gerade diese Älteren loszuwerden, damit stattdessen junge, leistungsfähige, tja, wie sich der Ausdruck eingebürgert hat, olympiareife Belegschaften antreten als nächste Generation, die dann in der Fabrik verschlissen werden können. Also worauf ich hinweisen will, ist, die Frührentner, die bezeugen schon wieder etwas. Die bezeugen, dass es immer weniger Arbeitskräfte braucht, um mehr Wachstum hervorzubringen. Also, dass die Produktivität der Arbeit, da mangelt es nicht dran, sondern offensichtlich liegt das Problem begraben in der marktwirtschaftlichen Anwendung der immer produktiver gemachten Arbeit. Übrigens, einen kleinen Hinweis kann ich mir an der Stelle nicht verkneifen. Wie produktiv die Arbeit in der Marktwirtschaft ausfällt, das kann man ja auch daran sehen, dass diese Schaubilder, die wo immer ein Junger zwei Alte trägt und so weiter, die fallen insofern auch höchst einseitig, quasi höchst parteiisch aus. Die zeigen ja nicht, was dieser eine arme Knecht, der so viel schultern muss, was der sonst noch in diesem Laden auf seinen Schultern rumträgt. Der trägt jede Menge von Managern, Parlamentariern, Juristen, Generälen, Professoren, Künstlern, Pfarrern, was weiß ich alles, die trägt er doch auch in dem Sinne auf seinen Schultern herum, dass das, was in der Fabrik oder von mir aus auch im Büro an wertschöpfender Arbeit geleistet wird, davon leben in dem Laden doch alle anderen. Auch das ist ein Ausdruck für die Produktivität der Arbeit. Und es bezeugt die Parteilichkeit der Karikaturisten, dass sie einen solchen Berg oder solche Kandidaten, die von den Arbeitern auf ihren Schultern mit durchgetragen werden, dass sie die nicht abbilden. Es bezeugt aber auch, in dieser Gesellschaft unterliegt die Produktivität der Arbeit einer Anwendung, die den Typen, die in der Fabrik zum Arbeiten gehen, überhaupt nicht gut bekommt. Anstatt dass der Schluss gezogen wird, die Produktivität der Arbeit steigt, also können sich alle, nicht nur die Rentner, die aber auch, ein besseres, ein bequemeres Leben machen. Stattdessen wird aus gestiegener Produktivität der Arbeit der Schluss gezogen, die wird angewendet, dann und nur dann aber schon, wenn sie in der Fabrik Kosten erspart, und zwar eine ganz bestimmte Sorte von Kosten, nämlich Lohnkosten erspart. Wenn produktivere Maschinerie in der Fabrik eingeführt wird, dann werden einerseits eine Portion Leute ausgestellt und andererseits die, die drinnen bleiben dürfen, respektive müssen, die werden entsprechend heftiger herangenommen und auch dann, wenn sie nicht gleich eine Lohnkürzung verabreicht kriegen, auch dann sind sie relativ ärmer geworden. Relativ heißt in dem Falle gemessen an dem viel größeren Ausstoß an Produkten, den sie mit der produktiveren Maschinerie zu Wege bringen. Das ist der Hammer, der in dieser Gesellschaft stattfindet. Das scheint mir der Grund dafür zu sein, dass es dieses leidige Problem des herzlichen Glückwunsch, ihr werdet älter, aber darin seid ihr eine ekelhafte Last für den ganzen Rest der Mannschaft, dass dieses Problem einem heutzutage aufgetischt wird.
Heinz, du hast jetzt eben ausgeführt, der Reichtum der Gesellschaft beruht auf einer Produktivitätssteigerung, ja, auf einer Verbesserung der Maschinen, auf einer Verbesserung der Leistung der Arbeit, die allerdings wiederum den Leuten, die diese Arbeit tun, gar nicht zugute kommt, sondern die denen sozusagen als Nachteil gegenübersteht, die die nämlich dann vor Probleme stellt. Ist das ein bisschen so ein Hinweis? Und dann hast du noch zugefügt, die Produktivität wird auch nur eingeführt deshalb, um gerade am Lohn zu sparen, und das heißt an den Leuten, die eigentlich die Arbeit verrichten. Ist das ein bisschen so ein Hinweis? Ich habe ja vorhin gefragt, wie passt das zusammen? Der Reichtum der Gesellschaft einerseits und die Armut der Leute, in dem Fall jetzt der Rentner. Ist das so ein bisschen ein Hinweis darauf, wie das zusammenpasst?
So war es von mir gedacht. Es passt sehr gut zusammen. Und zwar wohlgemerkt, in dem einen Sinne passt es, dass die Ungemütlichkeit, die die Lohnarbeit für die Aktiven und für die ehemaligen Lohnarbeiter bereithält, dass diese Ungemütlichkeit auf der anderen Seite die Quelle der Bereicherung von marktwirtschaftlichen Privateigentümern darstellt. Und nur in einem solchen System findet dieser Aberwitz statt und findet dieser Aberwitz ein breites Publikum, das sich dem anschließt, dass Leute älter werden und darüber dem Rest dieses Ladens dieses besagte Problem da aufheißen. Nur dann, wenn die Arbeit, ihre Früchte, ihre gestiegene Produktivität nur dem Privateigentum zugutekommen und nicht den unmittelbaren Produzenten. Nur dann gibt es diese bescheuerten Probleme.
Kannst du das nochmal für den Normalsterblichen sagen?
Ich will sagen, dass die Menschen älter werden und dann nichts zu fressen kriegen. Das ist für sich genommen schon ein Wahnwitz, ist erst recht ein Wahnwitz, wenn man ins Auge fasst, was für Leistungen an produktiverer Arbeit, also an mehr Produkten, diese Gesellschaft ansonsten zu Wege bringt. Und ich will vor allen Dingen sagen, ein Widerspruch ist beides für das Interesse von Lohnabhängigen, von Leuten, die vom Lohn leben müssen. Aktive und in Anführungsstrichen passive, also Rentner. Der Widerspruch geht zu ihren Lasten. Es ist aber offensichtlich in der Praxis und im Selbstverständnis dieses Systems namens Marktwirtschaft kein Widerspruch, sondern das Allerselbstverständlichste, nebeneinander stehen zu haben, die Produktivität der Arbeit und ihre Früchte, und dann darauf aufmerksam zu machen, die Früchte der Arbeit und ihrer Produktivität stehen einzig und allein den Privateigentümern, den Arbeitgebern, den wirtschaftlichen Matadoren des Standorts zu. Die Produzenten sind davon von Haus aus ausgeschlossen. Und dann kommt so etwas zustande wie, die Leute leben doch tatsächlich mal länger, aber dass sie länger leben, ist für sie und für manch anderen eine einzige Last. Last statt Lust.
Die Versorgung der Rentner, ja, das fasse ich immer ganz kurz zusammen, die Versorgung der Rentner scheitert also nicht an der Menge der Güter, die vorhanden ist, auch nicht an der Menge der Arbeitskräfte, auch nicht an den technischen Mitteln, hier was zu produzieren, sondern einzig und allein daran, dass der Reichtum, der hier vorhanden ist, gar nicht für die Leute da ist, sondern nur einem Zweck dient, nämlich dem Zweck, aus Geld mehr Geld zu machen, also dem Profit. Tja, hallo und herzlich willkommen hier zu Index, dem aktuellen Stadtmagazin auf Radio X101,4. Mein Name ist Roman Wortreich und wir haben uns eben über die Renten unterhalten. Jetzt hat gerade, als die Musik lief, ein Hörer angerufen und gesagt, das war alles ein bisschen zu theoretisch, das war überhaupt nicht konkret genug. Vielleicht kriegen wir das ja noch ein bisschen konkreter hin. Wir haben uns eben drüber unterhalten und haben gesagt, das ist eine reiche Gesellschaft, die auf der einen Seite so reich ist und auf der anderen Seite den Leuten, die alt sind, den Lebensunterhalt nicht mehr bezahlen will, mit dem Argument, sie könnte es nicht mehr können, haben wir gesagt, das haben wir jetzt theoretisch rausgefriemelt, ist es nicht, sie könnte es, es sind genug Güter da, um sie zu versorgen, der Milchsee ist schon da, es sind auch genug technische Mittel da, es sind auch genug Leute da, um dran zu arbeiten, also darin liegt es nicht. Der Heinz hat ausgeführt, es liegt eher schon daran, dass dieser Reichtum eigentlich nur einem Zweck dient, nämlich dem Zweck, aus Geld mehr Geld zu machen, also dem Zweck, Profite zu erwirtschaften. Und das ist ja auch der Zweck der Marktwirtschaft überhaupt. Jetzt schauen wir uns mal ganz konkret an, wie kommen denn die Leute hier vor? Wie kommt denn ein ganz normaler Arbeiter hier vor, ein Lohnarbeiter, der seine Rente verdient? Doch nochmal an dich, Andreas, der Zweck der Produktion ist ja nicht die Versorgung der Leute.
Ja, wir haben es ja, wenn wir über Rentner reden, mit Leuten zu tun, die ihr Lebtag darauf angewiesen waren, arbeiten zu gehen, abhängige Arbeit zu leisten. Und in diesem Zusammenhang werden sie auch wiederum gestellt mit anderen, den jetzigen Einzahlern von Rentenbeiträgen. So ist es in dieser Gesellschaft eingerichtet. Und da muss man, ich glaube, ganz kurz einen Blick darauf werfen. Es ist in dieser Gesellschaft doch so, dass die Geldvermehrung, die die Wirtschaft, so heißt es ja hier immer, die die Wirtschaft bewerkstelligen soll, bewerkstelligt wird mit Leuten, die arbeiten gehen. Und arbeiten gehen bemisst sich aber bei uns an einer ganz seltsamen Kategorie, nämlich ein Unternehmer ist doch in der Hinsicht, was er bezahlt für seine Leute, ganz geizig. Er guckt auf jeden Kostenfaktor. Für ihn ist doch alles, was er bezahlt für Lohn, eine Kost, die eigentlich gering sein sollte und aus der er möglichst viel an Leistung herausholen will. Und auf der anderen Seite ist es auch so, die ganzen Bezieher von Leistungen aus Gehalt, aus Lohn, können doch überhaupt nur dann ihr Geld verdienen, wenn überhaupt ein Unternehmer sich auf den Standpunkt stellt, ich brauche dich für mein Geschäft, für die Geldvermehrung, die in meinem Geschäft läuft, für das, was an Vermehrung von Zahlen auf meinem Konto geht. Einerseits, du musst relativ wenig kosten, du musst viel Arbeit bringen, das ist dein Leben. Aber ob du überhaupt eingesetzt wirst, das ist eine Frage, die ich entscheide. Und so sind doch in unserer Gesellschaft, das haben die Rentner schon erlebt und erleben heute, diejenigen, die als Aktive benannt werden, umso mehr. In unserer Gesellschaft ist es so, dass der gehässige Spruch, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht leben. Dass dieser gehässige Spruch auf jeden angewandt wird, und zwar sehr kapitalistisch. Und zwar in dieser Gesellschaft ist es ausschließlich die Gewinnrechnung, die Rechnung mit Rentabilität, die darüber entscheidet, wann jemand überhaupt und wie lange und zu welchen Bedingungen er überhaupt arbeiten und sein Geld verdienen darf.
Ja, das waren jetzt ein paar viele Sachen auf einmal. Ich will es nochmal auseinander dividieren. Also den ersten Punkt, auf den du hingewiesen hast, das ist die Sache mit, wenn wir uns anschauen, wie hier produziert wird, mit welchem Zweck, wie hier gearbeitet wird, mit welchem Zweck, Geldvermehrung, wie kommt dann der Lohn vor? Und da hast du gesagt, da rechnet der Unternehmer spitz.
Ja.
Kannst du das nochmal ausführen? Was heißt das für die Leute?
Das spitze Rechnen heißt, jeder Einzelne, der beschäftigt wird, wird vom Unternehmer nur dann beschäftigt, wenn die unangenehmen Kosten, die Personalkosten, so rechnet ja jedes Unternehmen, weil wenn diese unangenehmen Kosten möglichst gering, aber der Ertrag, der daraus erwächst, höher ist als die Kosten. Das heißt, der Ertrag wird umso größer, je geringer die Kosten und umso größer die Arbeit. Das ist das Gesetz unserer Wirtschaft und dies ist ein sehr unangenehmes Gesetz für die Leute, die darin arbeiten müssen. Diejenigen, die schon Frührentner sind, haben es genauso wie die Arbeitslosen erfahren, dass allein schon die Frage, ein Kostenfaktor zu sein, dazu führen kann, dass man überhaupt nicht mehr beschäftigt wird und dann einkommenslos, jedenfalls als einer, der auf Lohn- oder Gehaltseinkommen eingewiesen ist, einkommenslos ist.
Nochmal, der erste Teil ist also der, dass die Firmen, die den Lohn bezahlen, die Wirtschaft, die den Lohn bezahlt, dass die den eigentlich immer klein machen möchte, gering halten möchte, weil es eine Kost ist. Was andererseits für die Leute bedeutet, naja, dass sie dann eben, die diesen Lohn verdienen, wenig verdienen. Das zweite ist, du sagtest, naja, das kann sich einer ja gar nicht so richtig aussuchen, sondern er ist ein bisschen darauf angewiesen, ob jemand ihn braucht.
Es ist eine widerliche Art und Weise einer Angewiesenheit, weil wenn ich sage, ich bin auf Arbeiten angewiesen, jede Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass in ihr gearbeitet wird. Ja, klar, aber in dieser Gesellschaft ist doch das Arbeiten davon abhängig gemacht, und zwar durch unser Gesellschaftssystem, dass es Gewinn bringt. Und wenn es einem Unternehmer gerade keinen Gewinn bringt, weil er eine Krise hat, weil er eine Absatzkrise hat, weil er woanders investiert, weil er und tausenderlei Gründe, die aus dem Gewinn entspringen, dann wird in dieser Gesellschaft den Leuten, die auf abhängige Arbeit angewiesen wird, jede Einkommensquelle entzogen. Und dieser Zusammenhang, der spielt eine wichtige Rolle für uns, wenn wir über das Verhältnis junge, alte, Rentner, Einzahler, Aktive und schon nicht mehr Aktive sprechen. Weil die Härte, auf die wir in dieser Gesellschaft stoßen, das ist doch eigentlich folgende. Bei den ausgemusterten alten Leuten, zu denen jeder irgendwann gehören wird, bei den ausgemusterten Alten wird ein Vorwurf erhoben. Der Vorwurf heißt, du bist doch nicht mehr für das Arbeiten, genauer gesagt, für das Arbeiten für Unternehmer tauglich. wenn du dafür nicht mehr tauglich bist, für den gültigen Zweck in dieser Gesellschaft, dann müssen wir dir sagen, wenn deine Lebenszeit größer ist als deine Lebensarbeitszeit, dann stellst du in dieser Gesellschaft ein ungeheures Problem dar. Und das ist eigentlich ein ganz widerliches Anzeichen dafür, dass diese Gesellschaft nicht sehr gut für diejenigen organisiert ist, die in ihr leben und alle etwas älter werden.
Das ist also schon wieder eine Folge des Produktionszweckes hier in dieser Gesellschaft, dass dann Leute, die nicht arbeiten, eben auch kein Einkommen haben. In dem Fall die Alten, die, so sagt man, zu alt sind zum Arbeiten, dass die dann auch kein Einkommen mehr haben und auf irgendwas anderes angewiesen sind. Zunächst erstmal arm sind.
Ne? Ja, es gibt ja den schönen Spruch, wer ein langes Leben haben will, der hat eigentlich keine Alternative dazu, älter zu werden. Ne? Klar, das wird bei runden Geburtstagen oder so gesagt, aber in dieser Gesellschaft heißt es doch eigentlich, Langlebigkeit ist in unserem Kapitalismus überhaupt nicht schön, sondern eine ganz riskante Sache. Den Menschen wird gesagt, ihr seid ein biometrisches Risiko und damit wird eigentlich eine Auskunft gegeben. Eine Auskunft über unser System, das so angeblich gut, besser geht es gar nicht sein soll, nämlich in dieser Gesellschaft ist das Produzieren, das in der Wirtschaft stattfindet, überhaupt nicht dazu da, Alte oder auch Junge, Leute einfach zu ernähren, einfach dafür zu sorgen, dass sie gut und angenehm leben, sondern es geht darum, dass diejenigen, die unselbstständig, nämlich als Mittel für Unternehmen nur zu leben haben, dass deren Lebensarbeitszeit vernutzt wird, um wachsenden Reichtum zu schaffen, aber nicht für sie.
Ich will es mal in ganz einfache Worte schaffen. Haben wir wieder den Punkt, die Gesellschaft ist reich, schafft viel Reichtum. Die vielen Leute, die arbeiten gehen, schaffen diesen Reichtum. Der ist aber nicht für sie da, sondern der sammelt sich in privater Hand. Das heißt, obwohl oder gerade weil sie so viel arbeiten und du sagst im Dienst, also eben für andere arbeiten, können sie sich nach diesem arbeitsreichen Leben den Lebensabend gar nicht mehr selbst, sich in dem gar nicht mehr selbst ernähren. Wie stellt sich diesem Problem jetzt die Gesellschaft? Also in dem Fall jetzt würde ich mal sagen, die Regierung, der Staat, wie ordnet die Gesellschaft das dann?
Die Gesellschaft ist mir auch eine zu abstrakte Kategorie, weil es ist ja keine Umlage und Umfrage gemacht worden. Sag mal, Leute, wollt ihr alle im Alter ziemlich arm sein und zwischendurch auch? Die Regierungen, die wir in unserem kapitalistischen Gemeinwesen haben, haben die Tatsache, dass unsere Wirtschaft immer wieder Sozialfälle produziert und im Alter die Leute vor die Frage stellt, wovon sollen sie denn leben, wenn sie sich für Unternehmer nicht mehr nützlich machen sollen. Auf eine sehr interessante Art und Weise hat die Regierung das angegangen und sie lobt sich sogar dafür, das sei quasi schon Überversorgung, nämlich sie hat sich auf den Standpunkt gestellt, wir anerkennen das Problem, diese Gesellschaft bei all ihrem Reichtum produziert Leute, die sich nicht mehr ernähren können und sagt dann, tja, und wenn sie trotzdem alle leben sollen, was darf nicht belastet werden? Keinesfalls darf die Wirtschaft belastet werden. Die Wirtschaft, die dieses Problem produziert, die dafür sorgt, dass wer in ihr nicht tätig ist, überhaupt zu keinem Einkommen kommt. Die Wirtschaft, die auch Arbeitslose und Frührentner produziert, diese Wirtschaft darf keinesfalls herangezogen, gestört werden. Ihre Kostenkalkulation darf keinesfalls gestört werden. Ja, und wenn sie trotzdem leben wollen, die Alten, ja, dann ist der große und geniale Einfall dieser Gesellschaft zu sagen, na, dann müssen alle die, die in der gleichen dummen Lage sind, als abhängig Beschäftigte und Dienstkräfte der Wirtschaft, der Unternehmen, des Kapitals in unserer Gesellschaft leben zu müssen, dann müssen alle diese Abhängigen, zusammen dafür einstehen, dass es im Alter irgendwie auch noch reicht. Wenn es für den Einzelnen nicht reicht, wenn er seinen Lebtag arbeitet und er etwas zurücklegen kann, ja, das kann der gewöhnliche Mensch eigentlich nicht, ja, dann müssen sie alle gemeinsam dafür gerade stehen, dass irgendwie die Alten mit durchgefüttert werden.
Ich will es nochmal versuchen, technisch zu fassen. Also was der Sozialstaat hier macht, ist, er sammelt von dem Lohn, der hier in Deutschland gezahlt wird, von dem Gesamtlohn, der an alle Lohnabhängigen gezahlt wird, von dem sammelt er einen großen Teil ein und den verteilt er dann um. Hat er nicht damit so ein bisschen das Prinzip doch aufgehoben, nämlich dieses Prinzip, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen?
Ja, einerseits schon. Einerseits ist es aufgehoben, andererseits aber einfach nur verwandelt in eine etwas andere Form. Also, man kann es so sagen, diese sogenannte umlagefinanzierte Rentenversicherung, die wir haben, der Zwangsbeitrag aller Arbeitnehmer zur Rente, heißt, der Lohn, das Gehalt, der in jedem Einzelfall anerkanntermaßen nicht fürs Alter reicht, der muss bezogen auf alle einfach doch mitreichen. Und das wird einfach gesetzlich festgeschrieben. Und zwar über die Beschlagnahme eines Lohnteils von denen, die als aktiv in diesem Lohnsystem arbeiten und Beitragszahler sind. Das heißt, insofern wird dann das Prinzip, wer nicht arbeitet, der soll in dieser Gesellschaft eigentlich auch kein Einkommen haben, doch wiederum sehr ernst an den Leuten durchgezogen. Nämlich, es wird nicht ein zusätzliches Einkommen irgendwo gestiftet. Alles das, was Unternehmer für lohnende Arbeit ausgeben, und zwar in dieser Gesellschaft als der Kostenfaktor, den sie knapp halten, das muss einfach für alle reichen. Und das wird einfach umgelegt auf alle und dann gesagt, so, da habt ihr es. Wenn ihr trotzdem leben wollt, obwohl ihr euch gerade nicht nützlich macht, dann eben durch ein solches Zwangsverhältnis.
Nun ist es aber doch so, dass in jeder Gesellschaft die, die arbeiten, den Rest, der nicht arbeitet, durchfüttern muss. Das ist ja irgendwie gar nicht anders zu machen, oder?
Ja, ich glaube, man muss es fast sagen, das ist eine Banalität, dass diejenigen, die jünger sind, alte Leute mit ihrer Arbeit miternähren, das ist tatsächlich in allen Gesellschaften so, das war schon in alten bäuerlichen Gesellschaften oder in ganz, ganz alten ägyptischen oder sonst wie Gesellschaften so. Die Niedertracht, dass das alles ein Problem ist, liegt doch darin, wie es heute im Kapitalismus in unserer Gesellschaft hier organisiert ist.
Ist es denn da nicht auch so, dass die arbeiten, die anderen einfach nur mitfüttern?
Naja, einerseits, andererseits. Du kannst sagen, in unserer Gesellschaft, hier im Kapitalismus, ist es gar nicht der Reichtum, der geschaffen wird, der für die Alten mit zur Verfügung steht. Es ist etwas ganz anderes. Es ist der kleine Teil von dem, was geschaffen wird, der überhaupt als Lohnkost von den Unternehmern widerwillig hergegeben wird, von dem die Alten irgendwie miternährt werden müssen. Dieser kleine Teil, der als Lohnkost in der Gesellschaft herumläuft und überhaupt in die Hände von Leuten, die abhängig arbeiten, kommt, von dem müssen die Alten miternährt werden per gesetzlichen Zwangsbeschluss. Denn es wird ja nicht bei der Deutschen Bank oder bei den großen Konzernen oder sonst wo ein extra Beitrag erhoben, sondern beim Durchschnittsverdiener werden diese 19,5% mit abgebucht und so kommt eigentlich nichts anderes zustande als eine Umverteilung des Mangels innerhalb dieser Klasse der Armen, dieser Klasse derjenigen, die, wenn sie aus der Arbeit rausfallen, keine Einkommensquelle und nichts, wo sie längere Zeit von leben können, mehr haben. Und darum nenne ich sie auch die Klasse der Armen. Also das, was Unternehmerschaft aktuell an Personalkosten ausspucken will, weil das für die Rendite des Unternehmens und der Unternehmen lohnend ist. Das muss beide Abteilungen, nämlich die Jungen wie die Alten, Lohnabhängigen, einfach ernähren. Und wenn das weniger wird, dann werden beide ärmer.
Da will ich trotzdem noch mal drauf rumreiten. Also unterscheide noch mal gerade für unsere Hörer, welcher Teil des Reichtums der Gesellschaft ist denn überhaupt nicht dafür da, die Leute, wenn sie alt sind oder krank sind, in dem Fall die Alten, zu ernähren, und welcher Teil muss das denn leisten?
Also es muss in jedem Fall der Lohn leisten. Und man kann es auch so sagen, in unserer Gesellschaft wird überhaupt produziert, nur dann produziert, wenn Gewinn damit erzielt wird und Gewinn sich auf den Konten der Unternehmen und ihrer Eigentümer sammelt. Wenn das nicht zustande kommt, dafür wird überhaupt produziert, dann kommt das Produzieren überhaupt nicht in Gang, dann wird überhaupt nicht ein einziger Mensch beschäftigt, dann wird in dieser Gesellschaft, obwohl alle Mittel zum Produzieren da wären, das Produzieren ja sogar eingestellt. Dann wird weniger gearbeitet. Die Kost, die Unternehmer sich das Arbeiten für ihren Reichtum kosten lassen, diese Kost, die Lohn- und Gehaltskost, muss alle, ob sie alt, ob sie krank, ob sie jung, ob sie behindert sind, alle anderen miternähren von dem, was der eigentliche Reichtum dieser Gesellschaft nach dem Zweck ist, der hier herrscht, nämlich Gewinne machen, ja, in den soll ja gerade nicht eingegriffen werden. Und das ist auch innerhalb dieser Gesellschaft sehr konsequent. Man muss sich nicht einfach vorstellen, das wäre eine Torte und die könnte man einfach anders verteilen. In dieser Gesellschaft wird, um es mal in diesem Bild zu sagen, die ganze Torte nur produziert, damit es Gewinn gibt.
Das ist also nicht der Gewinn, der gemacht wird, der die Leute hier am Leben erhält, sondern es ist der Teil, der an Lohn an sie ausgezahlt wird, von dem sie sich dann ernähren müssen. Und du sagst ja auch gleichzeitig, der wird immer knapp gehalten, weil der eine Kost ist. Das hat auch nochmal Konsequenzen für die Leute, ne?
Ja, die erste Konsequenz heißt, wenn die Leute, wenn die Menschen in dieser Gesellschaft älter werden, dann heißt das, dass sie ärmer werden. Das ist ein Hammer. Älter werden heißt im Kapitalismus ärmer werden. Und zwar für Aktive wie für die Senioren. Denn es ist ja so in unserem Sozialstaat eingerichtet, wenn es mehr Rentner gibt und wenn diese Rentner etwas länger leben, also älter werden, dann heißt das für den Sozialstaat, er senkt die Renten und erhöht die Beiträge. Das heißt, die von den Unternehmern gezahlten Lohn- und Gehaltsbestandteile werden gestreckt für alle. Und das heißt, dieser Bestandteil soll für alle reichen. Das heißt, also werden diejenigen, die aktiv sind, die aktiven Arbeitnehmer durch erhöhte Beiträge geschädigt und die Rentner durch Rentensenkung ebenso. Das ist die erste Konsequenz von dieser seltsamen Zusammenstellung, die hier herrscht. Der insgesamt bezahlte Lohnbestandteil in der Gesellschaft soll für alle abhängig Beschäftigten und die es einmal waren reichen, und daher sollen dann auch und werden dann auch bei längerem Leben die Aktiven ärmer und die Alten gleich mit.
Könnte denn jetzt ein Wirtschaftswachstum, das Ankurbeln der Wirtschaft, würde das den Leuten denn helfen?
Also das ist überhaupt eine der größten Verrücktheiten dieser Gesellschaft. Vorhin hat Heinz vom Gegenstandpunkt ja schon darauf hingewiesen, die das Gesetz unserer Wirtschaft heißt, Wachstum an Geld und Kapital bessert in dieser Gesellschaft nicht die Lage der Ärmeren, sondern verschlimmert sie. Und das will ich einmal nachweisen. Wenn es hier so ist, dass der Reichtum wächst, weil die Arbeit von abhängig Beschäftigten produktiver wird, naja, und dann eben auch mehr Dinge hergestellt werden können, dann ist dies für die Aktiven wie die Rentner kein Glück. Warum? Die Betriebe konkurrieren hierzulande um wachsende Marktanteile. Womit eigentlich? Ihr Mittel ist die Senkung der Stückkosten. Denn sie wollen ihren Umsatz ausdehnen, darum wollen sie ihre Produktion verbilligen. Dafür investieren sie in neue Maschinerie, und zwar in Maschinerie, mit der ein Mann so viel wie früher zwei zum Beispiel erledigen kann. Also in Maschinerie, die Lohn spart, dann aber auch Leute spart, die man bezahlen muss. Dann ist aber auch bei dieser allseits Rationalisierung genannten Technik in den Unternehmen die Herstellung von Arbeitslosen eingeschlossen in den ganzen sozialen Kram dieser Gesellschaft. Das ist quasi die Leistung von Unternehmen, die rationalisieren. Sie stellen weniger Aktive her. Sie machen Aktive arbeitslos. Ja, sie senken dann auch noch zusätzlich mit dem Verweis, so viele stehen vor der Tür und sind arbeitslos, die Löhne überhaupt. Sie verweisen darauf, dass eine Arbeitslosigkeit doch ein guter Grund wäre, um überhaupt Löhne und Gehälter in geringerer Höhe auszuzahlen. Und das hat in der Abhängigkeit, die unser Sozialstaat hergestellt hat, Folgen für die Rentenversicherung. Also, es ist so, wenn so wie in dieser Gesellschaft Wachstum befördert wird, nämlich durch Rationalisierung und Einsparung von Leuten, wenn in dieser Art und Weise Wachstum befördert wird, dann sinken die Löhne, und zwar sowohl dadurch, dass weniger Löhne bezahlt werden, in der Summe, man kriegt weniger ausbezahlt, als auch in der Anzahl, es werden weniger Leute bezahlt. Pro Wachstumseinheit, pro Reichtumseinheit in dieser Gesellschaft wird weniger an Lohn bezahlt. Das ist überhaupt die Methode, wie Unternehmen reicher werden. Also gibt es in der Rentenversicherung eine Einnahmeminderung. Und wieder heißt das von staatlicher Sicht aus, ah ja, das ist doch klar, wenn Unternehmen so hervorragend sparen am Lohn, dann heißt das Beiträge rauf, Renten runter. Und weil Arbeit so auf diese Art und Weise in unserem marktwirtschaftlichen System produktiver gemacht wird und der Reichtum wächst, werden ständig die abhängig Beschäftigten, die Arbeiter, die Angestellten ärmer, und zwar einerseits vor dem Ruhestand und andererseits auch, wenn sie dann im Ruhestand sind.
Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei Index, dem aktuellen Stadtmagazin. Ihr hört Radio X 101,4 MHz, 99,85 im Kabel. Mein Name ist Roman Wortreich und mit mir im Studio sitzt Heinz Scholler. Er ist Mitglied der Redaktion des Gegenstandpunkts und Andreas Locke, freier Publizist in Frankfurt. Wir haben uns eben über die Renten unterhalten hier in Deutschland und ich fasse mal so ganz kurz zusammen, es kam eigentlich raus, dass in diesem Wirtschaftssystem, ja, je besser das wächst, umso mehr Arme gibt es, umso mehr Leute sind auf Rente angewiesen, aber umso weniger Rente gibt es auch. Also je produktiver die Arbeit, je flotter das Wachstum, umso ärmer werden die Aktiven wie die Rentner. Denn durch die Produktivität wird in die Lohnsumme eingegriffen und zwar, sie wird kleiner der Höhe nach und kleiner der Menge nach, also der Anzahl, die gezahlt wird. Es wird nämlich einfach, Leute werden freigestellt. So geht dieses System also mit der Arbeit um. Und dazu hat sich der Staat jetzt was einfallen lassen. Er sieht es als Problem und sagt, da muss eine Rentenreform her. Und er hat die Rentenformel auch neu gestaltet, in Angriff genommen.
Ja, lass uns einen Moment quasi auf dieses, wie kriegt man eigentlich Rente in dieser Gesellschaft, nochmal einen Blick werfen. Auch wenn uns Leute zuhören, die noch etwas vom Rentenalter weg sind, noch nicht unmittelbar vor der Rente stehen, kann man einen Blick drauf werfen und auch einiges daraus erfahren über unsere Gesellschaft und was einem bevorsteht, wenn man an dieser Gesellschaft nicht grundlegend eine sehr tiefgreifende und einschneidende Umwälzung herstellt. Nämlich an der Rente kann man im Grunde genommen sehen, Rentner denken immer, Mensch, da habe ich eingezahlt. Früher haben sie immer gesagt, da habe ich geklebt. Es gab so Klebekarten. Da habe ich eingezahlt, da habe ich doch ein Anrecht drauf. Was ist jetzt eigentlich mit dieser Rente los? Was kriegt man eigentlich als Rente, als abhängig Beschäftigter, wenn man dann das Glück hat, seinen Lebensabend tatsächlich zu erleben, nicht vorher an Verschleiß und Krankheit gestorben zu sein, sondern man kommt an diesen glücklichen Zeitpunkt, wo es dann heißt, jetzt fängt das Leben an, weil ich muss nicht mehr in die Maloche gehen. Ist ja auch schon ein Armutszeichen für diese Gesellschaft. Und dann, ja, was kriegt man? Man kriegt seine Rente. Und wie setzt sich diese Rente eigentlich zusammen? Es ist doch nicht so, dass die Rente so etwas wie eine Sparbüchse wäre. Man hat immer Fünferl reingesteckt und dann klackert's und am Ende schlägt man's kaputt und holt die Fünferl raus. Sondern mit dieser Rente ist es doch so, man kriegt genau vorgerechnet. Und übrigens auch die Aktiven kriegen manchmal so Briefe, da wird's ihnen genau vorgerechnet, wie viel Anspruch sie eigentlich haben. Und da sieht man eigentlich die Gemeinheit unseres Sozialstaates und das Prinzip von ihm. Die Armen werden füreinander und voneinander abhängig gemacht. Ihr alle seid voneinander abhängig, deshalb, weil ihr auf Arbeit angewiesen seid. Jetzt steht mal für gerade. Das merkt man zum Beispiel daran. Jemand, der sein Leben lang gearbeitet hat, aber zwischendurch das Pech hatte, dass er einfach nicht gebraucht wurde von Unternehmern oder krank war oder so. Was macht unser hervorragendes Sozialsystem? Es kürzt für diesen schon eingetretenen Schaden noch einmal die Rente und vermehrt so den Schaden. Wer als Frau Kinder erzogen hat, zack, kriegt einerseits ein Schulterknöpfen, andererseits vielleicht auch eine kleine Anrechnung, andererseits weniger Rente. Wer sich nicht für Unternehmer nützlich macht, hat weniger Anspruch auf Rente. Wer das nicht sein Leben lang in seiner Biografie geschafft hat, wer zu krank, zu wenig gebraucht, nur gerade nicht eingesetzt war, kriegt weniger. Der nächste Punkt, wie sich die Rente zusammensetzt, heißt schon...
Ja, du willst also darauf hinweisen, dass das, was am Ende an Rente rauskommt, was man bekommt an Rente, das hängt gar nicht überwiegend und ausschließlich von einem selbst ab, sondern das hängt ein bisschen davon ab, ob man gebraucht und benutzt wurde und wie viel man für diese Benutzung bekommen hat. Wie viel man also anderen Leuten wert war. Das ist im Grunde das, was man allen... Also dann überhaupt kriegt man überhaupt nur Rente, ne?
Ganz genau. Und du kannst es auch daran sehen, ne? Wenn ein Unternehmer meint, von den nützlichen Tätigkeiten, die er für sich so einsetzen will, einige geringer zu entlohnen als andere. Es gibt ja eine ganze Lohnhierarchie. Und man wurde in eine Stellung eingruppiert, wo man wenig Geld verdient hat. So nimmt es die Rentenversicherung unmittelbar nicht als der Mann hat es aber oder die Frau hat es aber schlecht gehabt, die hat ihr Lebtag schon wenig verdient, sondern das wird quasi wie eine Gerechtigkeit behandelt. Wer so wenig verdient hat, der braucht auch weniger Rente bekommen. Der kriegt an Entgeltpunkten, so heißt das in der Rentenversicherung, noch viel weniger. Hast du das dein Lebtag immer nur die Hälfte von gewöhnlichen Leuten verdient, dann ging es dir schlecht genug, das bleibt im Alter so. Das ist das Prinzip der Rentenversicherung. Kasse, wenn gesagt wird, wir nehmen mal Entgeltpunkte, Beitragsjahre und dann wird etwas einbezogen. Nämlich in den letzten Jahren hat man es besonders gemerkt, die Löhne steigen gar nicht mehr. Und so wird die Rente unmittelbar daran gekuppelt, wie viel kriegen eigentlich die Aktiven. Es ist nicht nur so, dass überhaupt alles umgerechnet wird. Aus den Einkünften der Aktiven werden die Alten mitbezahlt, sondern es wird auch noch eine quasi objektive und dabei ganz verlogene Formel aufgemacht, die bezieht die Verarmung oder geringe Lohnsteigerung der Aktiven gleich mit in den Lebensunterhalt der Alten ein und sagt, weißt du was, gibt weniger. Gibt weniger, weil dort gibt es einen aktuellen Rentenwert, den rechnen wir aus. Wenn die weniger bekommen, dann ist es in dieser Gesellschaft deren Gerechtigkeit, die Abhängigen, sowohl alt wie jung, gleich mit zu schädigen. Die verschiedenen Abhängigkeiten, die sie alle haben von dem Prinzip, nur was dem Unternehmertum nützt, ist überhaupt gültig als Reichtum in dieser Gesellschaft. Diese Abhängigkeit gegenüber beide ins Feld zu führen und zu sagen, gut, dann seid ihr nicht nur arme Kerle, die das ihr Lebtag arbeiten müssen für andere, sondern das werdet ihr auch gleich in eurer Bezahlung merken, wir kürzen es euch. Also, man hat ja seine Lebensleistung in dieser Gesellschaft überhaupt nicht in der Hand. Zu sagen, wisst ihr was, mit euch allen zusammen würde ich gern hier eine schöne Lebensleistung bringen, damit wir es alle nett haben. Das geht doch sowieso nicht. Keiner hat seine Lebensleistung in der Hand. Die Lebensleistung wird ihm doch durch Konjunkturen des Kapitals nach Zeit und Geld zudiktiert. Und selbst dieses aufgezwungene Leistungsmaß, das ist in der Rentenformel nicht Kriterium der Rentenhöhe, sondern das ist ein Mittel, um die Rente zuzumessen und zu kürzen. Das ist der Beleg, den habe ich ja schon angeführt. In den heutigen Renten ist der durchschnittliche, heutige Durchschnittslohn dasjenige, wo man drauf bezieht. Es wird immer gelobt, das sei eine ungeheure Anpassung. So nach dem Motto, ach, wir könnten ja die Rentner, wenn sie 1950 gearbeitet haben, einfach auch nach den Löhnen von 1950 bezahlen. Das ist eigentlich noch zynisch. Wenn sich die Burschen, die diese Rentenkassen konstruieren, dafür loben, dass sie überhaupt eine Anpassung vornehmen. Anpassung heißt in jedem Fall Umverteilung unter den Abhängigen und Umverteilung der Armut unter Alten, Jungen, Behinderten, Kranken. Da wird Umverteilung von diesem Staat durchgeführt. Nicht, weil diese Gesellschaft ständig solche Sozialfälle schafft, wird irgendwie angegangen, dass es keine Sozialfälle und Arme im Alter mehr gibt, sondern im Gegenteil, es wird gesagt, wir machen euch alle gemeinsam dafür haftbar.
Nochmal jetzt ganz so relativ kurz gesagt, aus welchem Topf schöpfen die? Du hast eben gesagt, das ist ja gar nicht so, dass die da alle ins Sparschweindel eingezahlt hätten und hinterher käme es raus.
Der Topf ist ein ganz komischer. Der Topf heißt, das, was Unternehmer sich lohnend vorstellen und bezahlen. Daraus müssen alle leben. Und das muss für euch alle reichen, aus die Maus.
Also das, was heute an Profit der Wirtschaft wichtig ist, das, was sie heute an Profit machen will mit den Leuten, was sie dafür an Lohn ausgibt, das muss dann auch für die Rentner reichen.
So ist es, ja.
Gut, wir haben gesehen, wohin das führt. Das zeigt die Gesellschaft selbst. Da braucht man nur in die Statistik zu gucken. Da steht es dann drin, 4 oder 5 oder sind es auch 6 Millionen Arbeitslose, die schon gar nicht mehr reinzahlen, sondern die aus den Umverteilungsmaßnahmen, die der Sozialstaat regiert, ihre Leistungen beziehen, weil sie einfach überhaupt kein Einkommen mehr haben. Der Staat und jetzt die SPD-Regierung hat sich ja aufgeschwungen, das Ganze mal neu zu sortieren und hat sowas wie eine Agenda 2010 ins Leben gerufen. Dabei wird die Rente doch eigentlich gesenkt. Aber erstmal so, was ist denn das, der Standpunkt dieser Regierung, wenn sie die in der Agenda 2010? Heinz?
Ja, ihr kennt doch alle den guten alten Schlager von Udo Jürgens. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Ja, damit ist jetzt rum. Der Schlager, der malt das Reich der Freiheit aus mit 66, ne? Da kommt dann der 66-Jährige, der Opa, der hat sogar noch ein Motorradl und dann nimmt er dann die Oma als Sozia obendrauf und das gefällt seinem Enkel so gut, dass er zu seinem Kumpel sagt, der ausgeflippte Alte, das ist mein Opa-Pa, ganz stolz. Der Schlager malt das Reich der Freiheit aus, was mit 66 beginnt, ist wenigstens dahingehend noch ehrlich, dass er das Arbeitsleben vor 66 als Maloche kennzeichnet, wo jeder froh ist, wenn er es hinter sich hat, ist da drin aber schon damals wohl ein klein bisschen unehrlich gewesen, als, ja, wenn dann jetzt das Reich der Freiheit losgehen soll, da muss man schon dann die materiellen Mittel, also das Geld dafür haben, um sich nette Sachen leisten zu können, um sich nette Sachen kaufen zu können, um sich nette Altersurlaube leisten zu können, was weiß ich alles, die Kreuzfahrten etc. pp. Naja, vom Standpunkt der Rentenreform ist vollkommen klar, mit High Life im Alter ist einfach rum. Der Standpunkt der Rentenreformer, also den will ich jetzt kennzeichnen. Das geht ungefähr folgendermaßen.
Vielleicht ganz kurz vorher. Es ist rum mit High Life, das heißt, die Renten waren zu hoch. Die sind die Renten hoch? Hier wird Geld an die Rentner ausgeschüttet?
Naja. Es ist ein bisschen, scheint es das Bedürfnis hier, das einseitig hochzukochen. Irgendwelche Leute, die hatten wahrscheinlich auch noch zusätzliche Betriebsrenten oder haben von ihrem besser verdienenden, aber verstorbenen Ehepartner noch was abgekriegt und die können dann ihren Lebensabend auf Mallorca verbringen. Das war auch für die jetzige, also für die jetzt verflossene, muss ich sagen, für die jetzt verflossene Periode der Altersversorgung war das immer schon die Ausnahme und keineswegs die Regel. Der Andreas hat sich ja vorhin lang und breit daran versucht zu erklären, dass eine Sorte Armutsverwaltung da am Wirken ist, wenn eine Rentenkasse alten Stils gegründet wird. Naja, jetzt geht's darum, wie wird die denn verändert? Also, dass die aktuellen Rentner noch ganz ohne Rentenreform jetzt bereits schlechter gestellt werden, weiß man ja, hat man erfahren, nächstes Jahr kriegen sie real weniger ausgezahlt, weil das Rentenniveau wird eingefroren und sie müssen stattdessen noch was obendrauf zahlen, nämlich die kompletten Beiträge für die Pflegeversicherung. Dass das die jetzigen Rentner schon trifft, das verwenden die Parteigänger einer notwendigen Rentenreform wie eine unschlagbare Plausibilität dafür, dass diese Rentenreform jetzt sein muss. Naja, dann, wenn sie diese Notlage der aktuellen Rentner dafür heranziehen, dann ist doch klipp und klar, in welche Richtung, nämlich in Richtung Neuorganisierung der Notlage, ihre Rentenreform gehen wird. In der Agenda 2010, die unser Bundeskanzler da in dieser berüchtigten Rede im März dieses Jahres im Bundestag vorgestellt hat. In der Agenda 2010, da heißt es, das Kernstück der anstehenden Rentenreform besteht darin, die muss Folgendes leisten, den Beitrag zur Rentenkasse bis zum Jahr 2030 auf unter 22% zu halten. Wenn die Rentenreform nicht eintritt, dann würde dieser Beitrag nämlich auf 24%, womöglich noch höher, steigen. Und das wird also gewissermaßen als die Zielmarge der anstehenden Rentenreform nach dem Muster Agenda 2010 hingestellt, dass die Beiträge, die Beitragszahlungen zur Rentenkasse nicht über diesen bestimmten Satz von 22% hinausgehen dürfen. Es ist also offensichtlich Ende der Fahnenstange mit diesem System, was der Andreas vorhin charakterisiert hat, dass der Lohn gestreckt wird, weil die Rentnerzahl steigt oder die Einnahmen sinken. Nein, jetzt greift mit der Agenda 2010, überhaupt mit dem Reformer-Standpunkt, ein neuer Standpunkt Platz, und der sagt, die eingesammelte Summe, aus der man dann Renten auszahlen kann, die ist untragbar hoch. Tja, fragt sich, woran gemessen ist die denn zu hoch? Gehen wir es mal durch. Die Rente ist nicht hoch, aber zu hoch, heißt es von Seiten der Rentenreformer. Naja, zu hoch gemessen woran? Nicht, erstens, nicht am Rentner und an seinem Bedarf. Die werden doch jetzt schon schlechter gestellt. Und bitte sehr, es ist mal wieder so, dass aus dem Skandal verbreiteter Altersarmut, naja, der wird ja nicht verheimlicht. Diese ganzen skandalösen Zustände, die werden sowieso bei uns nicht verheimlicht, ganz im Gegenteil. Die werden in Presse, Funk und Fernsehen weitläufig ausgebreitet. Das bringt nur keinen Menschen scheins auf die Idee, da drin mal einen Skandal der Rechnungsweise dieser Gesellschaft zu sehen. Also am Rentner gemessen, für dessen Versorgung kann das nicht sein. Manche Illustrierte bringt ja schon Reportagen, übrigens seit einiger Zeit schon Reportagen darüber, dass Rentner so arm geworden sind, dass sie sich bloß noch Hundefutter leisten können. Also Zeug ist in der Zeitung zu lesen.
Gut, dann ist es möglicherweise, wird es gemacht für den Lohnempfänger, weil ja von seinem Lohn ein Teil abgezogen wird für die Rentenkasse.
Ja, zumindest wird so getan. Es wird so getan, als wäre der aktiv Arbeitende, also wer bei dem jetzt endgültig Ende der Fahnenstange erreicht, den darf man nicht mehr höher belasten für die Rentenkasse. Naja, erstens schon mal, auch das ist doch schon gleich wieder ein Armutszeugnis, wenn man den für die Rentenkasse nicht höher belasten kann. Der hat ansonsten zu wenig, der kriegt ansonsten zu wenig ausgezahlt zum Lebensunterhalt, erstens. Und zweitens will ich darauf aufmerksam machen, wenn er jetzt von den Rentenreformen in Anführungsstrichen den Vorteil verpasst kriegt, dass sein Rentenbeitrag nicht noch steigt, wenn es geht, sinkt, jedenfalls nicht noch steigt, dann erkauft der jetzige Einzahler in die Rentenkasse diesen in Anführungsstrichen Vorteil von jetzt mit seiner eigenen Verarmung im Alter. Weil dann kriegt er im Alter weniger ausgezahlt.
Bleibt also wirklich die Frage, gemessen an wessen Ansprüchen, Interessen ist denn die Rente oder ist die Renten, ist der Beitrag, der für die Rente eingesammelt wird, zu hoch?
Ja. Man bleibt die Antwort darauf ja nicht schuldig vom Lager der Reformer. Es heißt, überhaupt das Unerträgliche an diesem Rentenbeitrag, das sind die Lohnnebenkosten. Also zu hoch ist der abverlangte Beitrag zur Rente, nicht gemessen am Lohnempfänger, sondern gemessen am Lohnzahler und dessen Interesse. Die Lohnnebenkosten, heißt es doch, die untergraben die Konkurrenzfähigkeit des Standorts Deutschland.
Das musst du ein bisschen erläutern, Heinz. Lohnnebenkosten, den Termin, das musst du ein bisschen erläutern.
Ja. Erstens mal, ich brauche nur das anzuwenden, was der Andreas vorhin erklärt hat. Warum ist denn dieser Lohnteil, genannt Lohnnebenkosten, so heftig gestiegen die letzten Jahre? Naja, eindeutig deswegen, weil der Gesamtlohn, der in Deutschland für die Anwendung von Lohnarbeit ausgezahlt worden ist, weil dieser Gesamtlohn so drastisch gesenkt worden ist. Einerseits, weil so viele Arbeitslose produziert worden sind, die überhaupt keine Beiträge mehr zahlen. Und andererseits, weil bei den noch Beschäftigten, deren Lohn mit der Tendenz ausgestattet worden ist, zu sinken. Ja, dann kommt in die Rentenkasse, die auf diese Lohnteile ja angewiesen ist, dann kommt eben weniger Geld hinein, weniger Lohn. Und das wird von dieser Kasse nach dem bisherigen Muster damit quittiert, dass zum Auszahlen von Renten dann die Rentenbeiträge der jetzt aktiv Beschäftigten heraufgesetzt werden. Das andere ist, die Ideologie namens Lohnnebenkosten, die entfaltet jetzt in der Anwendung bei der Rentenreform richtig eine beschissene Produktivität. Damit meine ich das Folgende. Es ist doch sonnenklar, dass auch die Lohnnebenkosten, die sogenannten, dass die zum Lohn mit dazugehören. Nur der Lohnempfänger bekommt solche und ist ja auch darauf angewiesen. Und spätestens dann, wenn sie mal wieder gekürzt werden oder wegfallen sollen, dann merkt man doch, dass die zum Lohn dazugehören und zu sonst nichts. Jetzt hat man aber in Deutschland, ich glaube seit der Bismarckschen Sozialgesetzgebung, hat man sich dazu entschlossen, diese klare Sache, das ist ein Teil des Lohns. Der wird bloß nicht direkt ausgezahlt, sondern der wird für zum Beispiel das Alter aufgehoben. Für diese klare Sache hat sich eingebürgert, das so darzustellen, 50% von dem zahlt der Arbeitnehmer, die anderen 50% zahlt der Arbeitgeber. Weil man also bloß den Nettolohn, bloß einen Restlohn ausgezahlt kriegt, drum soll der andere Teil des Lohns, den der Lohnbezieher gar nicht erst in die Finger kriegt, schon gar nicht zum Lohn mit dazugehören. Es ist wie wenn man eine Buchungstechnik jetzt ummünzt in eine Eigentumsfrage und ernst macht, damit zu sagen, die 50% der Lohnnebenkosten, die dem Arbeitgeber zum Zahlen auferlegt sind, die sind eigentlich, haben mit dem Lohn, also einem Eigentum des Lohnempfängers, gar nichts zu tun, sondern sind Eigentum des Arbeitgebers und sollen jetzt neuerdings auch in dessen Eigentum bleiben, sollen also auch in ihrer Eigenschaft als Nebenkosten nicht mehr zum Lohn dazugeschlagen werden. Das habe ich gemeint mit diese quasi Gerechtigkeitsideologie, dass bei uns die Klassen versöhnt sind, weil zu den Nebenkosten, die halbieren sie sich gegenseitig, die hälfteln sie sich. Diese Ideologie, die wird jetzt ganz drastisch wahrgemacht, und zwar im Sinne von, dieser Lohnteil ist Eigentum des Unternehmers und es ist dem Unternehmer heutzutage nicht mehr zuzumuten, dass der diesen Lohnteil rüberschiebt, zum Beispiel für die Altersversorgung. Dieser Lohnteil soll im Eigentum des Unternehmers verbleiben. Der Lohnempfänger wird darüber ärmer gemacht, aber, so heißt die Fortsetzung, das ist ja sogar noch ganz in seinem Interesse, weil wenn der Unternehmer sein Eigentum an diesem Lohnteil einbehält, dann kann er damit beschäftigen, dann kann er damit seine Konkurrenzfähigkeit stärken.
Das musst du, Hans, glaube ich, unseren Hörern nochmal genauer und mir auch nochmal genauer erklären. Du sagtest, die Lohnnebenkosten sind Bestandteil des Lohns.
Ja, es gibt ja zum Beispiel für Unternehmer gibt es keine Unternehmernebenkosten, wenn die sich eine Altersvorsorge aufbauen oder so etwas. Es ist klipp und klar. Die Leute sind ja gewissermaßen sogar gesetzlich definiert, die da drunter fallen. Es wird eine Einkommensgrenze gesetzt. Wer drunter bleibt, der ist in diesen gesetzlichen Zwangskassen, ohne dass er gefragt wird, der ist da drin. Ne? Dann wird ein Teil des Lohns zum Leben ausgezahlt. Dass andere Teile des Lohns nicht ausgezahlt werden, sondern für die Fälle Arbeitslosigkeit, Krankheit und Alter, wo die Arbeitskraft versagt, aufgehoben werden. Ja, das ist doch kein Einwand dagegen, dass das notwendige Bestandteile des Lohns sind. Es wird aber so getan mit dem Ausdruck Lohnnebenkosten. Als wäre das was Minderes, als wäre das was Sekundäres, was eigentlich zum Lohn gar nicht dazugehört.
Wie rechnet da jetzt noch ein Unternehmer?
Der Unternehmer rechnet sehr simpel. Er besteht darauf, dass die ihm zum Zahlen aufgebrummte Hälfte dieser Nebenkosten mit seinem Gewerbe überhaupt nichts zu tun hätte. Das ist zwar gemein und verlogen, er rechnet aber so und verlässt sich darauf, dass sein Interesse, Arbeit zu geben für seinen Profit, er verlässt sich darauf, dass sein Interesse so sehr gegessen ist, als das muss erstmal erfüllt sein, weil alle anderen davon abhängig sind, dass niemand mehr auf die Idee kommt, sich zu beschweren über diese in Anführungsstrichen Umverteilung eines Lohnteils in die Tasche des Arbeitgebers.
Ja, ich wollte noch darauf hinaus, wie rechnet er, wenn er jemand einstellt? Wie rechnet ein Unternehmer, wenn er den Angestellten einstellt, den Arbeiter?
Ja, das ist heutzutage ist das ja so weit fortgediehen, dass gesagt wird, es ist ein Beschäftigungshindernis, wenn Arbeitnehmer, die sich um eine Stelle bewerben, gesegnet sind mit dem Anspruch auf Lohnnebenkosten, auch auf diese 50%, die der Arbeitgeber davon abdrücken muss. Es wird gesagt, das ist gerade kein Segen für den Arbeiter, der Arbeit sucht, sondern das ist vielmehr ein Fluch, weil wie soll denn ein Unternehmer, wenn der Lohn so teuer ist, wenn die Lohnnebenkosten speziell so hoch sind, wie soll der denn jemals profitlich beschäftigen können? Da lässt er das Beschäftigen lieber gleich. Und wer ist dann der Angeschmierte? Ja, angeschmiert ist in erster Linie der Arbeitssuchende, weil der bleibt in seinem Elend drin. Es ist wie, wenn Sie heutzutage allesamt behaupten wollten, nicht etwa, weil Lohnarbeiter arme Tröpfe sind, braucht man zu ihrer Betreuung ein Sozialkassenwesen, sondern genau umgekehrt. Heutzutage wird behauptet, dass es ein Sozialkassenwesen gibt und dass da allen Ernstes Unternehmer für den Lebensunterhalt von armen Tröpfen noch was abdrücken sollen. Das ist ein Beschäftigungshindernis, also mit anderen Worten, dass so viele Leute keine Beschäftigung kriegen, dass es so viele Arbeitslose gibt, dass die Not von diesen Leuten so drastisch ausfällt. Dafür soll der Grund sein, dass man Rentenbeiträge zahlen muss.
Ja, ich bin da eben so drauf rumgeritten, weil du hast das ja als Ideologie kritisiert, behauptet wird, die Lohnnebenkosten, die gehörten den Leuten eigentlich gar nicht, die den Lohn bekommen. Und der Unternehmer, der stellt aber jemand ein und fragt sich, was kostet der mich, den ich da einstelle, und wie viel Überschuss produziert der mir? Und wenn er die Kosten sich anguckt, die einer, und das sind jetzt Leute, die normal arbeiten, die einer kostet, wenn er diese Kosten sich anschaut, ja, dann unterteilt er eben einen Teil der Summe, die muss er gleich an den Staat abführen, nämlich in die Kassen, in die entsprechenden, und einen Teil der Summe, die jemand kostet, die gibt er als Lohn raus. Aber wenn er jemanden einstellt unter der Kosten-Nutzen-Rechnung, dann nur unter dem Gesichtspunkt, dass der da eingestellt wird, auch gleich einen Überschuss erwirtschaftet. Den haben die Leute, die arbeiten, auf jeden Fall erwirtschaftet. So kommen die in der Kalkulation vor.
Ja, so ist es, ne? Und ich wollte jetzt zu unserem Spezialthema Rentenreform in dem Zusammenhang noch darauf aufmerksam machen. Da ist, wie man sich akademisch ausdrücken würde, ein Paradigmenwechsel eingerissen. Und der sagt, also die heutige Sichtweise, die gibt eine klipp und klare Schuldzuweisung an den Sozialstaat alter Prägung, dass er für ziemlich viel proletarisches Elend, für proletarische Unzuträglichkeiten verantwortlich ist. Er ist der Schuldige dran, und zwar deswegen, weil er Kapitalisten am Beschäftigen hindert. Und zwar deswegen, weil die Leute sind so unverschämt teuer. Also wenn die Leute billiger werden, wenn die Leute ärmer werden, das ist ganz programmatisch ausgedrückt, dann kann man vielleicht ohne Garantie, aber wenigstens der Möglichkeit nach, wieder dran denken, dass Unternehmer sich an ihnen bereichern mögen.
Also die SPD-Regierung hat sich jetzt vorgenommen, das Rentenwesen zu reformieren, und zwar, jetzt haben wir eben gesagt, die Lohnnebenkosten zu senken, das ist das eine, und das heißt im Grunde, die Lohnkosten zu senken und dafür die Leute billiger zu machen, und du hast eben ausgeführt, auch ärmer gleichzeitig zu machen. Und das andere ist, das Renteneintrittsalter soll ja auch noch runtergesetzt werden.
Ja, übrigens, der Hörer oder die Hörerin, die vorhin mal angerufen haben und denen das zu wenig konkret war, was wir bis dahin erzählt hatten, die sollen jetzt dann bitteschön die Lauscher spitzen, weil jetzt kommen ein Haufen Zahlen. Die sind, weiß ich nicht, ob konkret oder abstrakt, auf alle Fälle sind sie abschreckend. Denn das Reformziel bei der Rentenreform ist, wie gesagt, den Beitragssatz bei 22% oder weniger zu halten. Da geht die Rente runter. Zum Beispiel darüber, dass nach dieser Rentenreform-Vorschlagswesen, dass da das Renteneintrittsalter von 65 auf 67 Jahre erhöht wird. Also konkreter geht's nimmer. Bloß, es ist sofort eine Schlussfolgerung draus zu ziehen. Zum Beispiel, wenn dieser Vorschlag gewissermaßen dadurch problematisiert wird, dass alle möglichen Leute dann schlau, wie sie sind, gleich sagen, aber heutzutage erreicht doch sowieso kein Schwein mehr auch das jetzige gesetzliche Rentenalter von 65, geschweige denn dann von 67. Naja, der Einwand ist nicht so übermäßig schlau. Er müsste nämlich bloß noch eine Schraube weiterdenken und eine Schlussfolgerung dann noch mitmachen. Und die heißt, wenn das gesetzliche Rentenalter heraufgesetzt wird auf 67 Jahre, wenn aber die wenigsten Leute dieses 67 Jahre Alter aktiv beschäftigt erreichen, Dann, was folgt da draus? Dann folgt da draus, dass die Rentner, die vorher in Rente gehen, weniger Rente beziehen. Darauf wird das ganze Ding dann ja wohl auch abgezielt sein, dass die weniger Rente kriegen. Dann gibt's zweitens zum Rentensenken noch den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor. Das ist, wenn das zu unkonkret sein sollte, da kann ich nichts dafür. Das ist nämlich die Wortwahl, die der Kanzler erfunden hat. Kann man sich ja vielleicht noch entsinnen, neulich hat doch allen Ernstes der Kanzler im Bundestag in einer Rede einen Fehler, einen politischen Fehler eingestanden. Da muss man aufmerksam werden. Wenn der einen Fehler eingesteht, dann will er damit auf Maßnahmen heraus, die sind äußerst ungemütlich. Der Fehler, den er eingestanden hat, war, er hat zur CDU gesagt, Die CDU hatte in ihren seinerzeitigen Rentenreformplänen ja bereits einen sogenannten demografischen Faktor eingebaut. Und der Fehler soll gewesen sein, dass bei ihrem Amtsantritt anno 98 die damals neue rot-grüne Bundesregierung diesen demografischen Faktor wieder aus der Rentenberechnung herausgeschmissen hat. Jetzt sieht sie sich genötigt, ihn unter dem Namen Nachhaltigkeitsfaktor wieder einzuführen. Und was das soll, ist sehr leicht erläutert. Es werden nämlich die Anzahl der Beitragszahler und was die abdrücken sollen, ins Verhältnis gesetzt zu den Rentneranzahlen. Es wird also ein Bruchstrich gezogen und je weniger Beitragszahler, je weniger Lohn einzahlen, umso weniger können die Rentner rauskriegen. Also dieser Bruchstrich ist nichts anderes als die Beteiligung der Rentner an der allgemeinen Verarmung, die auch an der Rentenkasse vollzogen wird. Jetzt bringe ich nochmal Zahlen. Konkreter geht es nicht, wie gesagt. Die einschlägigen Fachleute, die haben längst schon ausgerechnet, was dann die zukünftigen Rentner, so ab dem Jahr 2030 oder so, ausgezahlt kriegen. Die haben das heute schon ausgerechnet. Und bitte sehr, ich präsentiere die Zahlen. Der sogenannte Eckrentner bezieht im Jahr 2030 eine Rente in Höhe von 1.429 Euro. Was heißt Eckrentner? Eckrentner heißt einer, der 45 Beitragsjahre ununterbrochen da eingezahlt hat, und zwar zu dem jeweiligen Durchschnittslohnniveau. Tja, muss man sofort sagen, dieser Eckrentner ist eigentlich eine totale Fiktion. Das wäre ja ein, wie man heutzutage allenthalben aufgeklärt wird, das wäre ja ein regelrechter proletarischer Ausnahmeathlet. Einer, der es schafft, 45 Jahre ununterbrochen beschäftigt zu werden und noch dazu zu einem Durchschnittslohnniveau. Ja, wo gibt's denn so etwas, wenn auf der anderen Seite heute die proletarischen Karrieren nach der Seite hin umgemodelt werden, dass, jeder muss damit rechnen, dass er öfters zwischendrin mal ausgestellt wird, dann muss er zusehen, wie er da zurechtkommt, meinetwegen mit einem Minijob oder mit mehreren oder zwischendrin mal eine Ich-AG gegründet und so Zeug. Das wird einem doch heutzutage vor Augen gehalten, als das sind künftighin die proletarischen Biografien und die schlagen sich dann in der Rentenbiografie, wie das so schön heißt, da drin nieder, dass kein Schwein, das kann man jetzt ja schon absehen, kein Schwein im Jahr 2030 dieser Eckrentner sein wird. Infolgedessen gibt's die ganze Zeit Abschläge beim Einzahlen, infolgedessen auch Abschläge bei der Rente. Und ein Fachmann hat ebenfalls ausgerechnet bereits, dass wenn man nur 34 Beitragsjahre vorzuweisen hat, 34 und weniger, also jedenfalls von 34 Beitragsjahren abwärts, liegt die Rente, die man dann ab 2030 dafür ausgezahlt kriegt, unter dem Sozialhilfeniveau, hat ein gewisser Herr Steffen von der Arbeitnehmerkammer in Bremen längst ausgerechnet. So, sonnenklar, die gesetzliche Rentenkasse jetzt schon und erst recht nach ihrer für notwendig erachteten Reformierung ist ein Instrument der Organisierung von immer mehr Armut. Da kommen die Leutchen, die diese Armut organisieren, gleich wieder daher und sagen, da haben wir eine gute Idee. Gerade weil die gesetzlichen Rentenkassen nichts mehr hergeben, müsst ihr privat vorsorgen. Ja, das ist vielleicht wirklich eine gute Idee. Ja, weil die gesetzlichen Rentenkassen viel weniger hergeben, weil man sich auf deren Sicherheitsleistung in Zukunft nicht mehr verlassen kann. Deswegen Ja, was ist deswegen? Deswegen wird private Altersvorsorge angemahnt. Und private Altersvorsorge heißt ja der Sache nach nichts anderes, als dass der entsprechende vorsorgliche Mensch, der an sein Alter denkt und daran denkt, dass die gesetzliche Rentenkasse ihm ein halbwegs verlässliches, solides Altersauskommen versagt. Was bleibt ihm übrig? Der soll sein jetziges Nettoeinkommen, wohlgemerkt, dafür anzapfen, um eine private Altersvorsorge anzuleiern. Also wohlgemerkt, sein Nettoeinkommen, das was ihm ausgezahlt wird, das was in den modernen Ideologien vorkommt als der erste und eigentliche Lohnbestandteil. Daneben kriegt er ja immer noch was abgezwackt für die gesetzliche Kasse. Was er aus der später wieder rauskriegt, ist aber ganz amtlich dargestellt als reicht vorn und hinten nicht zum Leben. Naja gut, dann muss er sein jetziges Nettoeinkommen nochmal extra strapazieren, obwohl das auch immer weniger hergibt, um das recht und schlecht zu kompensieren, was im Alter von der gesetzlichen Kasse nicht mehr ausgespuckt wird. So geht Verarmung am Beispiel Rente, und zwar für all die arbeitnehmerischen Charaktere, die daran beteiligt sind, die jetzt aktiven und Beitragszahler und späteren Rentenbezieher, ebenso wie die jetzt bereits Rentenbezieher. So geht Verarmung am Beispiel Rente.
Wir haben ungefähr vor einer Stunde mal gesagt, dass, dass ein Teil, und zwar ein kleiner Teil, des Reichtums dieser Gesellschaft hergenommen wird, um die Leute zu versorgen. Das ist nämlich der kleine Teil, der an Lohn ausgezahlt wird und davon auch nur noch ein Prozentsatz. Und so wie du das eben ja hier erläutert hast, sieht es so aus, als ob sich der Sozialstaat so ein bisschen davon verabschiedet, dieser Teil müsse noch für alle langen. Ja, selbst das wird ja sozusagen schon beschnitten. Und da fragen wir uns auch so ein bisschen, das machen die Leute mit, wie wird ihnen das denn beigebracht?
Ja, so wie du es angesprochen hast, es ist ja der Hammer. Heutzutage wird einfach gesagt, Rentensystem, genauso wie Krankenkasse und so weiter, das ist eine einzige Belastung der Arbeitgeber. Und jetzt muss den Leuten ja irgendwie beigebracht werden, wenn man nicht so zynisch sein will wie manche und einfach ein sozialverträgliches Schnellableben der Alten fordern will, ne? Dann sagt man, ja, eure Biologie, ihr lebt immer weiter und ihr seid ein Riesenproblem. Leute, ihr müsst euch das mal klar machen. Und dann kommen lauter geistige Schwerstanforderungen. Und statt als Rentner oder als Arbeitnehmer sich die Frage zu stellen, womit muss ich denn in Zukunft zurechtkommen? Kann mir das mal einer ausrechnen? Dann komme ich schon damit zurecht. Kann man sich ja mal diese Schwerstanforderungen kritisch vornehmen. Eine der härtesten Anforderungen ist zum Beispiel, dass die Politiker sehr plump einfach sagen, liebe Leute, es geht mit euch nicht weiter. Ein besonders schönes Beispiel habe ich bei Herrn Scholz, dem Generalsekretär der SPD, gefunden. Der macht es den Rentnern folgendermaßen klar. Wir können nicht länger verteilen, was nicht produziert wird. Einen Moment aufgemerkt. Wir können nicht länger verteilen, was nicht produziert wird. Hat er überhaupt schon jemals etwas verteilt, was nicht produziert ist? Man kann tatsächlich, und das hat er garantiert auch nie, etwas verteilt, was es gar nicht gab. Also, was nicht produziert wird, kann man nicht verteilen. Das ist ewig wahr. Aber warum redet der Mann einen solchen Blödsinn? Er will doch etwas ganz anderes sagen. Mit dem Bild, es könne nicht verteilt werden, was gar nicht produziert ist, will er etwas ganz anderes sagen. Er will nämlich sagen, das, was produziert wird, das darf nicht an euch Rentner, an euch Arbeitnehmer, an euch Kranke und so weiter verteilt werden. Das ist das Gemeinte. Vom Produzierten das ihr erarbeitet, müsst ihr weitgehend ausgeschlossen werden. Wir wollen die Lohnkosten für die Unternehmer senken und das reicht für euren Lebensstandard nicht mehr. Wir wollen mehr Reichtum schaffen, aber für die Leute, die dafür arbeiten müssen, soll weniger übrig bleiben. Dafür haben sie ja übrigens dann auch gleich eine Begründung. Sie sagen, die Begründung ist, in Deutschland kann man nicht mehr so gut leben, in Zukunft gar nicht mehr. Die guten Zeiten sind vorbei, weil das liegt an der Konkurrenzfähigkeit Deutschlands in der globalisierten Welt. Gut, da wird verglichen. Was wird denn eigentlich verglichen? Da wird verglichen, es gibt doch tatsächlich Unternehmer, die hervorragende Gewinne, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Tschechien, in Rumänien, in Thailand oder sonst wie machen und die zahlen noch weniger Lohn als hierzulande. Das ist eine Auskunft über unser Gesellschaftssystem, das jetzt auf der ganzen Welt herrscht, das gegen dieses System und nicht für Bescheidenheit spricht. Es heißt nämlich, wenn es anderswo Leuten noch schlechter geht, ist das ein Grund dafür, dass es euch hier auch schlechter gehen soll. Eigentlich spricht es grundsätzlich gegen ein solches System, dass man sagt, in diesem System ist Verarmung wirtschaftliche Vernunft. Und eure Verarmung ist absolut notwendig in diesem System. Soll man es einmal ernst nehmen, soll man sagen, dann kann ich mir dieses System nicht leisten. Wenn ihr euch unseren Lebensunterhalt nicht leisten könnt, kann ich mir euer System nicht leisten. Und ein ganz entscheidender Punkt, auf den ich in jedem Fall noch eingehen möchte, das ist der Punkt, Rentenreform schafft Generationengerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit zwischen Jung und Alt. Tja, worauf wird angespielt? Bist du jung, dann wird dir als Aktiver Geld von deinen Einkünften abgezogen für die Alten. Bist du alt, kriegst du nur aus diesen Abzügen deine Rente. Wenn dem einen mehr abgezogen wird, könnte der andere mehr bekommen, wird ihm weniger abgezogen, wird an der anderen Seite gespart. Diese Logik soll man sich eingehen lassen. Es ist aber eine Unlogik. Denn in diesem System ist zwar eine Abhängigkeit des Schadens der einen und der anderen hergestellt. Eigentlich bräuchten sie sich aber nur einen Gedanken machen. Ihr alle, ob ihr alt oder aktiv seid, ihr müsst leben von dem ausgezahlten Personalkostenbestandteil der Unternehmer. Und dieser Bestandteil kann gar nicht gering genug sein. Und dann geht das große Gehacke um die Frage, wer kriegt noch weniger davon, was Unternehmer auszahlen und durch ihre Rationalisierungen ständig kürzen. Diesen Streit sollte man gar nicht mitmachen. Wenn Unternehmern der Lebensunterhalt der großen Mehrheit, die ihren Reichtum erarbeiten, zu viel kostet, dann sollten wir uns auf den Standpunkt stellen, Leute, eure Kalkulation können wir uns nicht leisten. Wenn wir mehr bekommen und mehr Reichtum schaffen können in dieser Gesellschaft, dann offensichtlich nur gegen die Kalkulation um Gewinn. Dann sollten wir die Gewinnkalkulation aber auch wirklich über den Haufen werfen und uns nicht gefallen lassen, was heutzutage umgeht. Das ist alles zumutbar. Die Rentnerin auf Mallorca. Ach, das ist doch nur ein Bild der Bild-Zeitung. Wofür? Um zu sagen, alle Rentner müssen zusammengekürzt und in ihrem Lebensunterhalt beschnitten werden. Und wenn heutzutage dann auch noch gesagt wird, Besitzstandwahrer. Pfui, wessen Besitzstand ist eigentlich in dieser Gesellschaft gewahrt? Der Besitzstand derer, die Unternehmer sind, die Unternehmen haben, ja, denen wirft nie jemand vor, deren Besitzstand würde gewahrt. Im Gegenteil, das ist das Prinzip dieser Wirtschaft, deren Besitzstand zu vermehren. Gehässigerweise wird als Besitzstand wahrer ausgerechnet derjenige angesprochen, der für diesen Besitzstand der Unternehmen arbeiten muss und dann auch noch fragt, wie viel er dafür bekommt. Solchen Leuten, die einem Rentner vorwerfen, er will einen Besitzstand wahren, das könne man sich nicht mehr leisten. Einem solchen Politiker muss man Widerstand ankündigen. Das wäre eigentlich ein ganz anderer Übergang. Statt zu fragen, ist meine Rente sicher, muss man eigentlich sagen, weißt du was, als Arbeitnehmer bist du in dieser Gesellschaft immer in einer unsicheren Lage. Darum solltest du das Prinzip dieser Gesellschaft gut durchdenken und eventuell mit guten Gründen, die wir heute genannt haben, in Frage stellen.